Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Gesellschaft, Solidargemeinschaft und das Individuum. Guten Nachmittag, Jonas.
Ja, guten Nachmittag, Nikolas.
Ja, heute sind wir ein bisschen früher dran, deswegen ist es nicht Abend. Ja. Und das ist auch gut so, weil es hat ja quasi bis zum Abend gedauert, diesen kompakten Titel vorzulesen.
Ja, ist wirklich sehr kompakt.
Naja, da ist ein bisschen sperrig heute, aber dafür wird es umso würziger, denke ich mal.
Ja, ich denke schon.
Auf jeden Fall. Gut, Jonas, ich frage dich einfach direkt, wenn wir hier mal vorankommen, ob du heute was zu trinken da hast.
Ja, ich habe Wasser dabei. Dabei.
Ja, ist auch noch nicht vier, kein Bier.
Stehen. Ja, ist noch nicht vier, genau, ist nicht 4 Uhr. Ja, da wird kein Bier getrunken. Wobei diese Regel an einem Freitag zu brechen ist schon in Ordnung.
Ja, gut.
Es ist schön warm draußen. Auch wenn mein Handy mir sagt, es seien nur 10, 11 Grad, halte ich das für eine Lüge, weil ich gerade in einem T-Shirt und einer dünnen Jacke darüber gegen den Wind Fahrrad gefahren bin und es mir doch warm war. Deshalb Wasser, weil ich muss wieder mehr Wasser trinken.
Ja, Wasser geht immer.
Hast du heute Tee noch oder ist es schon zu sonnig?
Nee, also ich hab hier auch ein Glas Wasser stehen, aber ich habe auch was, ich habe auch einfach noch einen Kaffee hier, weil...
Ach ja, stimmt, ist ja noch so früh, ne?
Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, es ist eigentlich versuche ich nach zwei keinen Kaffee mehr zu trinken, zumindest keinen mit Koffein, aber ich meine, 3 ist, glaube ich, absolut okay.
Heute ist ja auch Freitag, da kann man ja schon mal, ne?
Ja, da kann man sich schon mal gönnen. Ja, ich habe gerade sogar noch eine neue Tüte aufgemacht. Ein Geisha aus Guatemala, was ja eine Varietät von der Kaffeepflanze ist, über die alle irgendwie ganz hyped sind.
Ja, also wächst halt sehr hoch, sehr klein, wenig Ertrag, teuer.
Ach so, ja, stimmt. Also es ist auch, normalerweise haben die 250 Gramm Tüten. Das hier war eine der Sorten, die für denselben Preis nur 125 Gramm waren. Und das steht Special drauf.
Okay.
Also für einen ähnlichen Preis. Also das,
das ist
auch ein teuer. Bisschen teurer.
Aber ja, die sind teuer.
Ich wollte das mal ausprobieren. Ich muss sagen, er ist lecker. Also ich finde ihn gut. Aber ich bin auch nicht überwältigt. Aber das liegt auch daran, dass der ist washed. Das heißt, der Kaffee wird, also die Bohnen werden von der Kaffeekirsche befreit vor dem Trocknen.
Ja.
Ich bevorzuge eigentlich immer natural oder andere anders fermentierte Kaffees. Die schmecken oft ein bisschen fruchtiger und allgemein ein bisschen peppiger, würde ich es bezeichnen.
Ja, funky.
Funky,
Fermentierte genau. Halt, ein bisschen mehr funky.
Genau. Und das mag ich eigentlich sehr gerne und das vermisse ich hier dann immer ein bisschen. Das ist Geschmacksfrage. Andere Leute hassen diese Fermentationsgeschmäcker. Ja, genau. Ja. Für die ist dann das hier, wäre dann mehr was. Aber ich meine, ich will ja auch nicht immer denselben Kaffee trinken.
Richtig.
Deswegen ich sehe das auch nochmal. Ob ich nochmal dann hier diesen Geisha für 300 Millionen Euro kaufen würde, vermutlich nicht. Aber ich wollte es mal probieren. So, jetzt aber genug über Kaffee geklugscheißt, würde ich sagen. wir können loslegen mit unserem Thema. Jonas, erzähle uns doch, was du heute mitgebracht hast.
Ja, genau. Ich habe diesen sperrigen Titel ausgesucht. und zwar, also den hast du irgendwann mal in unsere Themensammlung geschrieben. Aber ich fand den gerade sehr passend. Insbesondere, ne, wenn man über, also der Aufhänger in dem Sinne ist halt tatsächlich schon, dass aktuell wieder überall Streiks sind. Also dass Verdi bestreikt gerade den ÖPNV sehr viel und die, die GDL bestreikt die Bahn. Da merkt man dann so in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen, wie so mit Solidarität gelebt wird, wie mit so etwas umgegangen wird und wie, individuell oder individualisiert unsere Gesellschaft geworden ist. Und das ist jetzt schon eine kleine Vorwegnahme darauf, dass ich diesen Individuumspart in dem Teil jetzt, kritisieren möchte in dem Hinblick darauf, dass vielleicht weniger Individualisierung in dem im gesellschaftlichen Kontext vielleicht gar keine schlechte Idee wäre. Und ich fange mit einem großen Wort an, und das ist Neoliberalismus.
Ja, ist auch so ein Wort, das an Sinn entleert grenzt mittlerweile schon, weil ich glaube...
Ja, inzwischen durchaus schon, aber die Idee hinter so einem neoliberalen Gesellschaftsbild und Menschenbild ist eigentlich, dass das Individuum für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Und alle, also und externe Faktoren...
Du bist deines Glückes Schmied.
Genau, externe Faktoren sind eigentlich nicht so relevant. Sie existieren, ja. Ich glaube, das würden die allermeisten Neoliberalen auch nicht absprechen, dass es halt, externe Faktoren gibt, die Sachen begünstigen oder schlechter machen. Aber der Kerngedanke ist ja tatsächlich, du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Ja? An dir arbeitest, in deinem Job arbeitest, für wen auch immer arbeitest, was auch immer. Diese Aussage an sich, ja, und ich glaube, ich sitze nicht auf so einem hohen Ross, wenn ich sage, dass das eine Aussage ist, die der Neoliberalismus vor sich herträgt. Also eine Erfolgsgeschichte versuche zu erzählen, ein Erfolgsversprechen zu geben.
Der American Dream ist ja die beste das beste, bekannteste Narrativ, über das ja auch unzählige Kulturwerke geschaffen wurden.
Ja, genau.
Diese Vorstellung, dass man sich halt oder an den vom Grund auf hocharbeiten kann und sollte, und das auch verherrlicht, dieses Bild.
Ja, genau, dass es halt einfach so ist, ne? Du wirst vom Tellerwäscher zum Millionär. So, ne?
Man kann es werden, wenn man hart genug arbeitet.
Genau, du musst nur hart genug Teller waschen. Und irgendwann wirst du zum Millionär. Und dann irgendwann musst du natürlich irgendwas anderes machen, weil du entwickelst dich ja weiter und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Bildung, Aufstieg durch harte Arbeit, was auch immer. Diese Geschichte ist nicht mal, also in den USA, nicht nur in den USA, sondern auf der gesamten Welt falsch. Das funktioniert nicht. Das ist schlicht Glück, ob du das schaffst oder nicht.
Man könnte argumentieren, vermuten, dass, also sie war mal echter, als sie es heute ist.
Ja,
das muss man natürlich dazu sagen. Aber natürlich auch in den USA in der Gründerzeit, als das ganze Land und die Wirtschaft dort in unvorstellbarem Tempo gewachsen ist und es ja tatsächlich Biografien von Leuten gab, die mit nichts angefangen haben und anschließend superreiche Menschen wurden, da lag das natürlich auch nicht daran, dass die einfach viel härter gearbeitet haben, millionenfach härter gearbeitet als alle anderen zusammen.
Die es nicht geschafft haben.
Richtig. Die waren sicherlich viele Leute davon, also haben ein gutes, also das will ich ja gar nicht in Frage stellen, haben gutes Verständnis von Business und sind intelligente Menschen und haben auch hart gearbeitet.
Ja.
Aber es gab genauso viele Menschen, es gab sehr, sehr viele Menschen, die genauso clever und genauso hart gearbeitet haben, aber es halt nicht geschafft haben. Also es ist immer noch, es war auch schon immer eine Riesenportion Glück dabei. Und ganz abgesehen davon, dass in unserer heutigen Ordnung, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, sowieso niemand mehr durch Arbeit reich wird. Also das ist jetzt nicht nur eine Frage des Glücks, sondern es ist eine Frage, das geht halt nicht, muss halt erben. Ja.
Und solche anderen Geschichten, wie es jetzt halt noch geht, zum Beispiel, ich meine, da muss man sich nur so Fußballspieler angucken. Ja? Diese Leute haben Talent, das will ich nicht absprechen, aber sie hatten auch eine ganze Menge Glück. Weil mit harter Arbeit hat das recht wenig zu tun. Also klar, sie arbeiten hart in Trainingslagern, in Sportinternaten, was auch immer. Aber dass sie dort überhaupt hingekommen sind, war in der Regel einfach nur Glück. Oder sie hatten eben ein Elternhaus, was das aktiv unterstützen konnte. Durch, wir melden das Kind auf dem Sportinternat an.
Ja?
Und wir schmieden unser Kind zu einem Leichtathletikstar oder einem Fußballspieler.
Oder halt das Glück von entdeckt zu werden quasi.
Auch, ne? Also
es gibt es gibt ja, weil da ja so viel Geld hintersteckt, gibt es ja Headhunter, wie sonst nicht, zum Beispiel insbesondere im Fußball.
Ja, ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte aus dem Nichts zum Weltstar ist eigentlich Mesut Özil, der ja in Gelsenkirchen in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen ist.
Also in Gelsenkirchen.
Glück hatte. Ja, aber selbst in Gelsenkirchen prekär. Genau, und der hat es ja wirklich zu sehr viel gebracht, bis er sich dann also selber ins Ausgeschossen hat, indem er Erdogan-Fan war und ist. Und naja, ja, ganz schwierige Geschichte. Aber genau, Mesut Özil ist auch so ein Fall von Glück. Das Problem ist, dass diese Erfolgsgeschichte immer wieder tradiert wird. Oder solche Erfolgsgeschichten also tradiert werden als, hier, guck mal, diese Person hat es geschafft, du kannst es auch.
Also man muss dazu sagen,
gefährliche Lüge.
Man muss dazu sagen, ich glaube, wenn, also wir sind beim Fußball tatsächlich an so einer Stelle eigentlich ein gutes Beispiel für, niemand erzählt jetzt dem Durchschnittskind, du kannst garantiert auch der nächste superreiche Fußballer werden, du musst nur hart genug üben. Es ist an der Stelle, da sind wir schon so weit, dass schon allen bewusst ist, dass da auch einfach sehr viel Talent zugehört.
Klar.
Dass du nur begrenzt durch Training beeinflussen kannst. Also das ist natürlich auch etwas, also beim wie viel Geld Fußballer jetzt kriegen,
ist es. Ja, gut. Das
aber dazu muss man natürlich sagen, dass der Fußball dadurch, also zumindest der Männerfußball, ja, dadurch, dass da so unfassbar viel Geld drin ist, wird da halt auch sehr, sehr viel gesucht.
Also ich habe auch sehr bewusst dieses Fußballer nicht gegendert, weil ich weiß, dass Fußballerinnen in der Regel davon nicht leben können. Also genau. Sehr wenige können das.
Genau.
Also nicht, nicht mehr in der Bundesliga. Ne?
Da wird so viel Geld da reingesteckt, Leute zu suchen, zu trainieren und zu hoffen, dass man halt dann irgendwo ein paar Leute rauskommt, die gut genug sind für die Bundesliga-Mannschaft. Das ist auch eine Glücksfrage, ob man da überhaupt landet. Das ist natürlich auch eine große Talentfrage. Und natürlich muss man auch hart arbeiten und viel Arbeit da reinstecken. Aber es ist halt auch allen schon bewusst, dass nicht jeder einfach hingehen kann und wird jetzt Fußballstar, wenn man nur genug Mindset reinsteckt. Und,
genau, aber grundsätzlich ist diese Geschichte, tradiert ja dieses Bild, du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Du musst nur die richtige Idee haben, du musst nur zum richtigen Moment am richtigen Ort sein. Das ist ja auch das, was gerne immer wieder tradiert wird. Hier Silicon Valley, ja. Startup,
also
Quatsch. So,
dazu möchte ich sagen,
du musst nur die richtige Idee gehabt haben. So, wenn du mach einfach noch ein Startup, Bro, und hast die richtige Idee, dann wird das schon was mit den Milliarden.
Dazu muss ich auch sagen, das Problem, also ich missgönne das zum Beispiel einem, okay, Mesut Özil spezifisch missgönne ich es schon ein bisschen, weil Erdogan-Fan, aber you know, ich missgönne denen das nicht, weil die haben, nee, ich denke, also die Menge an Geld vielleicht auch wieder, ja, aber prinzipiell ja, den okay, Erfolg
ja,
und auch, dass sie daran gut verdienen, dass sie da, also das ist harte Arbeit, ja, und dafür braucht man auch viel Talent. Ich gönne denen schon den Erfolg. Das Problem ist, dass bei diesen Erzählungen, wie du sie gesagt hast, ja auch immer ein Komma drin ist. Man erzählt das ja nicht einfach so eine schöne Geschichte, sondern es fließt immer dahinter mit, ach guck mal, du, das kann ja, also man muss ja nur, weißt du? Also es ist auch immer, warum bist du eigentlich nicht? Also diese Narrative, wie sie verwendet werden, sind schon dazu da, eben den Leuten vorzuzeigen, wenn du keinen Erfolg hast, dann bist du halt selber schuld. Das ist hast ja das, was damit ausgesagt werden muss. Deswegen werden diese Geschichten auch so rausgezogen. Weil wir reden ja immer wieder darüber, dass Chancen in unserer Gesellschaft so eine Sache sind und dass arme Leute halt nicht unbedingt selber schuld daran sind. Aber diese Geschichten werden dann halt rausgezogen, vorgezogen. Guck mal, der war arm, jetzt ist das nicht mehr.
Ja,
du bist immer noch arm, anscheinend bist du selber schuld, weil es geht ja. Das ist ja das Narrativ, was damit gepusht wird. Und das ist es, womit wir ein Problem haben. Nicht, dass ich jetzt nicht einer Person, die arm war und dann über Fußball reich geworden ist, den Erfolg missgönne. Nein, das ist ja schön für die Person.
Ja.
Ich bin nur wütend über die Implikation, die damit kommt. Ach, die anderen armen Leute sind halt einfach zu faul.
Genau. Es ist halt nun so, auch dein Chef oder du wirst nicht jetzt irgendwie dadurch, dass du besonders viele Überstunden machst und deinem Chef zeigst, wie toll und gerne du deine Arbeit machst, wirst du nicht irgendwann so reich werden wie dein Chef. So. Dein Chef wird dir nicht mehr bezahlen, als er muss, damit du am nächsten Tag noch zur Arbeit kommst. Mehr wird dir der Chef nicht bezahlen. Punkt. Das ist
aber der Chef hat natürlich ein großes Interesse daran, dass du glaubst, dass wenn ich jetzt noch Überstunden und reinstecke und den ganzen Tag erreichbar bin und sonst was, dass das dann irgendwie dazu führen wird zu mehr Erfolg. Und im begrenzten Sinne tut es das sicherlich auch. Also, naja, aber man muss sich halt nicht einbilden, dass man davon jetzt dann der Chef irgendwann kommt und sagt, hey, hör mal, hier, gratis Geld.
Ja.
Nicht mehr, als es halt wirklich braucht, jemanden zu motivieren. Und das kommt natürlich dann, da haben wir auch schon drüber geredet, ich glaube, wir haben mal über die Augenhöhe zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geredet. Ja. Insbesondere halt auch davon abhängig, wie dringend dein Arbeitgeber dich spezifisch braucht.
Ja. Genau, wenn der Chef dir halt nicht mehr bezahlen muss, weil du deinen Job ja sowieso gut machst und auch jetzt nicht mehr forderst, und wenn du mehr forderst, dann wird der Chef halt durch das Minimum versuchen rauszuholen. Also das Minimale, was er dir zahlen kann, damit du trotzdem bleibst. Ja? Und das ist natürlich ein Problem. Was dagegen helfen könnte, das wird offensichtlich bei Solidarität nachher nochmal kommen, aber dieses nochmal um das Gründer-Mindset einzugehen. So. Das ist eine Sache, die wird aktuell in Social Media wirklich extrem dümmlich gepusht. Es ist geradezu abstrus, was da Leute auf TikTok, Instagram und wo auch immer versuchen, Jugendlichen zu erzählen. Das sind in der Regel solche Tech-Bros und solche Fitness-Atzen, weißt du, so Typen, die halt...
Es sind nicht nur Männer, es gibt auch Boss-Babes, die dasselbe erzählen.
Ja, aber ich wollte jetzt so auf Karl S. hinaus, Karl S. ist ein Fitness-Typ, der geht pumpen, fährt teure Autos, hat teure Uhren an Handgelenken.
Geiler Typ.
Und ist so ein, also ist ein vollkommener Spinner. Wirklich, vollkommener Spinner. Und viele Leute finden den geil, weil die denken so, guck mal, der hat es geschafft, der ist erfolgreich, so, ich will auch so erfolgreich sein. Ich möchte auch Autos, Frauen, einen geilen Körper, Auto, dieses Leben möchte ich auch haben. So. Das lässt sich natürlich alles gut in Social-Media-Sachen verpacken und in Bildern und so und in Videos, da kann man das gut sehen, anschaulich machen. Diese Leute haben das perfektioniert, wie sie sich selber verkaufen, verkaufen dann natürlich auch Kurse und so ein Zeug. Also da
ja, die machen das schon, weil es sich für sie lohnt. Ne?
Klar, die machen das nicht, also die haben das Geld ja auch irgendwo her. Ne? Das ist ja nicht, also. Ne? Und die versprechen auch quasi damit immer, jo, du kannst es auch schaffen, wenn du hier nur meinem Credo folgst. So, ne? Es ist halt so, und dann kommen die Leute immer auf Ideen, ja, was kann ich denn machen? Und dann denken sie oft an so Online-Handelzeug, ja, weil dafür, und dann ist es oft Dropshipping. So dieses, ich bestelle günstig große Mengen in den, also ne, ich sammel halt Bestellungen und dann bestelle ich das, so 10, 20 Stück davon und verpacke die dann selber bei mir zu Hause und schicke die dann wieder weiter. So. Oder ich kaufe ganz viele Sachen, lagere die bei mir zu Hause und dann verkaufe ich die in Deutschland für mehr Geld weiter, weil ich habe sie günstig bei AliExpress bekommen, ja. Und in Deutschland bezahlen Leute dafür locker 5 Euro.
Anstatt ja, 50 Cent. Es gibt so. Übrigens, Anekdote am Rande, ich habe gerade ein Keramikschüsselchen Dings wie zum Kaffee abwiegen für 46 Cent auf AliExpress bestellt. Ich bin noch skeptisch, ob das ankommt, aber da kam mir auch der Gedanke, hör mal, vielleicht sollte ich doch Dropshipper werden. Das ist so eine klassische Masche von so Betrügern, die dir das versuchen zu verkaufen. Und ist nicht so, dass das jetzt so weit hergeholt ist, nee. Komma, aber damit machst nicht du Gewinn. Damit
nee.
Du sicherlich nicht. Also es gibt Leute, die machen da Gewinn mit, aber wenn du jetzt damit anfängst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, gleich null. Aber das ist ja das Tolle, weil dann kannst du den Leuten wieder erzählen, wie, das klappt bei dir nicht. Ja, sorry, mein Programm ist super. Du hast nur nicht hart genug gearbeitet.
Genau.
Da füttert dieses Narrativ wieder in sich selber hinein, weil es halt unwiderlegbar ist. Sämtliche Misserfolge bist du halt selber schuld. Sämtliche Erfolge.
Geil gemacht, Bruder.
Genau. Ja. Da haben wir alles, passt auch zu Mindset übrigens.
Ja.
Ich glaube, das ist auch, warum das auf TikTok überhaupt Erfolg hat. Weil es ist natürlich nicht gerade tröstlich, darüber nachzudenken, dass das Faktum wahrscheinlich ist, du wirst dein Leben lang kannst du so hart arbeiten, wie du willst, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wirst du es nie zu, wirst du es heutzutage wahrscheinlich nicht mal zu Wohlstand in Form eines Hauses bringen, also was ja so ein bisschen das ist, was der German Dream ist, weißt du, der American Dream ist vom Tellerwäscher zum Millionär, der German Dream ist vom Akademikerkind zum Einfamilienhausbesitzer, wo man dann grillen kann auf, im Hintergarten oder so.
Ja. Ich, mit einem Rasenmäherroboter.
Mit einem Rasenmäherroboter, genau. Also das ist ja auch okay, aber das rückt ja auch immer in immer weitere Ferne für für den Durchschnittsmenschen.
Das ist jetzt schon Quatsch. Also
darauf zu vor allem gucken.
Die Hauspreise, also ja, die Hauspreise, die aktuell existieren, sind aus der Hölle. Und wenn man sich das ausrechnet, also wenn du dich auf 30 Jahre verschulden möchtest, kannst du das mit zwei Personen, also Double Income, No Kids, kannst du das vielleicht hinbekommen, wenn du dich auf 30 Jahre verschulden möchtest.
Es soll mal möglich gewesen sein mit Single Income, Two Kids, aber.
Ja.
Also, das ist, also einmal abgesehen davon, dass ich das Einfamilienhaus, besonders das Freistehende, nicht als. Finde, dass wir davon wegkommen sollten, das als Optimalbild des Wohnraums zu kriegen, weil es schädlich ist, sowohl für die Menschen, die dort wohnen, als auch für die Zusammenhalt der Gesellschaft, als für den Stadtbau insgesamt, wie auch immer, anderes Thema.
Ja, aber doch. Es ist ein Abbild der Individualisierung.
Ja, die Leute wollen alleine sein.
Das stimmt. Die wollen ihren Raum nicht teilen.
Aber also, worum es mir gerade ging, ist ja dieser Wohlstand. Also das ist ja so ein Sinnbild für Wohlstand. Der rückt in immer weitere Ferne. Selbst das. Und das halt. Du kannst dir das bewusst sein, also man will ja nicht so sich bewusst zu machen, dass man eigentlich so viel arbeiten kann, wahrscheinlich wie man will, und nicht mal mehr dahin kommt, geschweige denn zu das, was Reichtum, was einem vorgegaukelt wird, so auf TikTok mit Leuten, die dann mehrere dicke Autos fahren. Das ist natürlich nicht schön. Also gibt man sich lieber in die Fantasiewelt, wo man nur diesen einen Trick und hart genug arbeiten muss, und dann ist auf einmal dieser Reichtum doch wieder in Reichweite. Ja. Und deswegen glaubt man das dann, glaube ich, auch gerne. So unrealistisch es auch ist. So, ja.
Genau. Und die allermeisten, also wenn wir jetzt hier wieder beim Gründen und ich schaffe das und so sind, dann sind wir natürlich auch schnell bei Startups, ne? So, und Startups, muss man Folgendes zu sagen, die allermeisten Startups gehen kaputt. Die schaffen in der Regel nicht mal 3 Jahre. Also oft auch kein ganzes, ne? So, weil die Leute haben oft keine Ahnung von Unternehmensführung, die das machen. Die haben eine Idee und das war's. Ja, und vielleicht ein bisschen Geld. Dann haben sie in der Regel oft einfach kein Geld mehr. Dann sind sie pleite. Oder sie haben gar ein dummes Produkt, was sie dachten, guck mal hier, finde ich voll geil, das wollen ganz viele Leute haben und niemand will es haben.
Ja, ganz viele Startups entstehen halt in Hypes, in denen sich dann früher oder später herausstellt, dass das doch eigentlich alles gar nicht so toll war, wie man sich vielleicht mal gedacht hat. Und dann ist halt wieder vorbei. Und
da gibt es vielleicht die ein oder zwei, die Glück haben, ja, bei einem Hype-Produkt, was dann weitergeht. Aber in der Regel wirklich nicht. Sogar unser Finanzminister hat Startups an die Wand gefahren.
Also man muss da auch zusagen, ich muss da schon zusagen, also man muss sich das bewusst machen, aber das heißt jetzt nicht, dass ein Startup gründen etwas Falsches ist. Also es ist, man sollte das halt auch so verkaufen. Ich habe durchaus Respekt davor, wenn man eine Idee hat und die Bereitschaft hat, dafür zu arbeiten, weil das ist halt auch viel Arbeit, und sich bewusst ist, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitert und es halt trotzdem probiert. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass Leute, die Ideen haben und da viel Energie und Leidenschaft und Mut reinstecken, zu versuchen, die umzusetzen. Aber der Fakt ist halt einfach, da ist auch viel Glück beteiligt. Automatisch reich wird man davon offensichtlich auch nicht. Und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.
Ja. Und diese ganze Individualisierung fängt für mich, und das ist vielleicht ein Hot Take, in der Schule an. Also in dem Moment, wo du in die Schule kommst, wirst du benotet oder bewertet. Ja, muss nicht unbedingt die Benotung sein. Ja, in den ersten 2 Jahren bekommt man keine Noten. Cool. Aber du wirst ja bewertet. So, ob es Noten sind oder nicht, wirklich wurscht. Und es gibt, also in meiner Schullaufbahn, und ich bin mir ziemlich sicher, dass heutzutage auch noch so ist, gibt es immer Individualnoten für alles. Also, es ist super selten, wenn überhaupt, dass es mal Gruppenarbeiten gibt, in denen eine Gesamtnote für alle existiert. Wo man sieht und bewertet, ob die Leute in einer Gruppe eine konkret gute Sache hinbekommen haben. Ich will damit sagen, es ist sicherlich möglich, das zu tun, und es wäre sicherlich auch sinnvoll, das mal ein bisschen zu fordern und auch zu fördern, dass Leute in Gruppen arbeiten und merken, als Gruppe können wir eine bewertete Abgabe haben. Die einzige Sache, an die ich mich aus meiner Schulzeit erinnern kann, in der das so war, war eine kleine Projektarbeit im Mathe-Informatik-Differenzierungskurs. In der 10. Klasse, glaube ich. So, die habe ich mit einer anderen Person gemacht. Das war gut, das hat auch Spaß gemacht, weil man zusammen was erarbeitet hat. Aber das war für mich das Einzige, was bewertet worden ist, wo man gemerkt hat, okay, da haben wir beide was für getan, wir haben gemeinsam dieses Ziel erreicht. Und wenn du halt nie lernst, dass du gemeinsam ein Ziel erreichen kannst oder gemeinsam ein Ziel erreichen kannst, was dann auch am Ende irgendwie, so bewertet wird, wie sonst auch immer alles von dem bewertet wird, warum soll man das dann wollen, ja? So, und deshalb habe ich das Gefühl, man bekommt oft beigebracht, dass man selbst einfach nur genug tun muss, also insbesondere Klassenarbeiten sind dafür ein perfektes Beispiel, dass man selber nur genug tun muss, genug lernen muss und genug können muss, um gute Noten zu haben, um am Ende erfolgreich zu sein.
Ja, und das, wenn man das auf dann zwangsweise irgendwann auf die Vorstellung des echten Lebens überträgt, ist das problematisch. Ich möchte auch dazu nochmal sagen, also ich selber würde mich tatsächlich ja nach wie vor als Individualist bezeichnen. Was ich damit meine ist, was wir ja anfangs eingeleitet haben, diese Idealidee, die Neoliberalismus uns verkauft, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist, das finde ich eigentlich eine gute Idee.
An sich ja.
Also sagen wir so, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der das wahr wäre, fände ich das gut. Also ich würde mir eine utopische Gesellschaftsordnung so vorstellen, in der wir dafür sorgen, dass alle Menschen ein gesichertes Leben haben, also die ihre Lebensgrundlagen gesichert haben, damit sie daraus die Möglichkeit haben, mit ihrem Leben zu machen, was sie wollen. Und zum Beispiel auch jemand, der Lust hat, Kunst zu machen, jemand, der Künstler ist, das ist ja auch etwas, was man sich bewusst machen muss. Sowieso, wenn wir davon reden, du kannst aus deinem Leben und du zum Erfolg kommen, dann reden wir immer nur von den Sachen, mit denen man auch wirklich Geld verdienen kann. Also
man kann auch mit Kunst Geld verdienen.
Man kann auch mit Kunst Geld verdienen, aber das ist halt so extrem
0,1%
der Leute, die das. Ja. Da muss man sich einfach nur bewusst machen, wie viel weniger Leute in unserer Gesellschaft ihr Lebensunterhalt mit zum Beispiel Musik verdienen können. Das sind ja pro Stadt, also es ist vielleicht pro Großstadt das philharmonische Orchester, also pro Großstadt 10 Leute können, also sind mehr als 10 Leute, aber also eine kleine zweistellige Anzahl an Leuten kann vielleicht mit Musik ihren Lebensunterhalt verdienen und wie viel dagegen zum Beispiel in der Tech-Welt da passiert. Also ist es halt wirklich nicht so, dass es einfach nur ist, du musst hingehen und deiner Leidenschaft folgen und dann wirst du reich und du wirst auch mit Musik nicht reich. Also
nein.
Also sicherlich die paar Menschen, die dann wirklich Dirigent werden, die international von Orchester zu Orchester reisen, ja, die verdienen sicherlich ganz gut, aber das sind nochmal viel weniger.
Ja, also das muss man sich bewusst machen. Und wer kann überhaupt so intensiv an einer sehr, sehr guten Schule Dirigent als Beispiel
muss man auch oft lernen. Lange Jahre in Kauf nehmen, wenig Geld zu verdienen zum
und
Beispiel.
Und sehr viel Geld auch noch ausgeben. Also richtig. Das gehört dazu, weil das solche Schulen sind nicht umsonst.
Ne? Genau, also da muss man auch schon vorher mit viel Geld reinkommen und dann erfolgreich werden. Also das muss man sich bewusst machen, dass es sowieso eingeschränkt ist, wo in dieser Vorstellung von Erfolg, was Erfolg ist. Ja, also das ist halt monetärer Erfolg und das ist das, was kann man verkaufen. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der für die Lebensgrundlagen gesorgt ist, also so ein Mensch dem folgen kann, was er oder sie machen möchte und dass wir Erfolg halt nicht nur durch, damit kann man Geld verdienen, das kann man verkaufen definieren, aber ich möchte halt schon eine Gesellschaft haben, das ist meine Vorstellung, wo Menschen ihre Leidenschaften umsetzen können und dass wir sie auch darin fördern. Das Problem ist ja nicht, dass Menschen ihren individuellen Zielen folgen und damit Erfolg haben können. Sondern das Problem ist einmal, dass das in dieser Vorstellung sowieso schon eingeschränkt ist durch das, womit kann man wirklich Geld verdienen. Und das sind halt leider viele Sachen einfach nicht, weil die sich nicht so gut verkaufen lassen. Zum Beispiel Kulturgüter, weil wir in Kulturgüter sehr wenig Wert stecken. Das sehen wir auch gerade schon, dass wir das jetzt auch noch anfangen, die paar Leute, die dazu machen, mit KI zu ersetzen und damit kein Problem sehen. Hauptsache, man müsste da keine Menschen für bezahlen. Anderes Problem. Aber auch da drin, dass wir halt so tun, als wäre das nur dieser Einfluss. Also ich möchte, dass wir Individuen das die Gelegenheit geben, aber es wird halt gerne weggewischt, dass diese Chancen einfach nicht jede Person gleich hat. Also es ist halt einfach, man startet nicht an derselben Stelle. Nee. Das ist es ja. Wir tun so, wir individualisieren eben die Risiken quasi an der Stelle. Also es ist so ein bisschen die Frage von die Risiken individualisieren und den Gewinn, also die Risiken falsch rum. Die Risiken verteilen wir auf die Gesellschaft, zum Beispiel, indem wir kaputte Firmen dann retten und so weiter mit Steuergeld. Das wird dann verteilt, aber der Gewinn, der wird dann auf die Individuen verkauft. Und das wird dann verkauft mit, dieser reiche Mensch hat das ja selber verdient.
Ja,
aber wir weigern uns dann halt auch einzusehen, wir müssen die Individuen auch fördern. Und wir müssen ihnen auch gleiche Chancen geben. Weil wir eben so tun, als wäre das jeder nur selber schuld und es gäbe gar keinen Startvorteil dadurch, dass man zum Beispiel reichere Eltern hat als andere Leute.
Genau, das ist nämlich genau ein Punkt, weshalb ich jetzt einmal kurz auf der FDP rumhacken muss, weil die FDP ja dieses neoliberale Ideal von Chancengleichheit, das Ideal von Chancengleichheit so neoliberal umgedeutet hat, dass es vollständig entstellt ist, weil sie nämlich tatsächlich glauben, dass es damit getan ist, wenn alle Leute, also alle Menschen, kein Geld für Bildung ausgeben müssen. Also zum Beispiel, das Schule ist ja kostenlos, Studium ist ja kostenlos. Das ist alles. Und die glauben sich das wirklich, dass dadurch, dass das nichts kostet, der soziale Hintergrund keine Rolle spielt. Und die Chancengleichheit damit ja schon geschaffen wird. So. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Dazu habe ich einen Link zu einem recht größeren Beitrag von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es um soziale Herkunft und Bildung geht. Da geht es insbesondere um, wie viel Prozent der Menschen, also der Kinder von Menschen mit akademischen Abschlüssen machen am Ende auch einen. Und wenn man das gegenüberstellt zu denen, wo beide Eltern jetzt nur einen Haupt- oder Volksschulabschluss haben, und wie viele davon einen höheren Abschluss machen, dann sieht man da auf den ersten Blick, dass Chancengleichheit nicht existieren kann. Ja. Also dass das nicht dadurch geregelt ist, dass die Leute nur selber hart genug arbeiten wollen. Natürlich könnte man jetzt unterstellen, arme Leute sind faul. Oder Leute mit, also die sind aus Natur faul.
Das wird ja unterstellt.
Das wird unterstellt, ja klar. Das ist natürlich vollkommen ekelhaft. Ja? Weil auch insbesondere, also bei Frauen ist auch tatsächlich problematisch, insbesondere bei den höchsten Bildungsabschlüssen, Promotion und Habilitation. Und
auch das wird ja gerne wegerklärt mit, Frauen, die wollen einfach oft nicht so sehr Karriere haben.
Genau, die wollen dann lieber Kinder kriegen. Ja, und das muss möglich sein, dass beides geht. So, und das ist die Chancengleichheit. Ja. Und das ist das, was immer noch nicht verstanden wird von der FDP. Ja.
Also wenn ich sage, ich bin Individualist, stelle ich mir halt eine Gesellschaft vor, die solidarisch ist, die das Individuum fördert und jedem Individuum die Möglichkeit gibt, sich eben individuell zu entfalten. Das ist die Individualisierung der Gesellschaft, die wir hier aber kritisieren, die tut das eben nicht. Die sagt halt, die verschiebt halt die Verantwortung von sich als Gesellschaft weg und sagt, wenn du es nicht schaffst, bist du halt selber schuld. Wir brauchen dir auch nicht helfen, weil wärst du gut genug, hättest du es ja geschafft. Und das ist eben die Entsolidarisierung, die Form des Individualismus und nicht eine, die das Individuum schätzt und fördert, zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das Menschen die Möglichkeit gibt, auch Risiken einzugehen oder Dinge auszuprobieren, die vielleicht sich nicht direkt auszahlen. Und das ist halt das, was ich mir unter Individualismus vorstellen würde, aber das ist eben nicht das, was der Neoliberalismus und unsere Politik ist tief neoliberal.
Aktuelle Gesellschaftsordnung auch.
Unsere aktuelle Gesellschaftsordnung eben tut, sondern die sagt halt, benutzt den Individualismus nur als Schild dafür, reiche Individuen eben zu verteidigen, zu sagen, die haben es halt selber verdient und sich das Geld zu sparen, um dann alle anderen zu fördern, zum Beispiel durch Umverteilung.
Genau. Und mit der Solidarität hast du genau das angesprochen, worüber ich auch beispielhaft am Streik, also beispielhaft mit über den Streik und so reden möchte, weil ich das aktuell sehr extrem wahrnehme, dass eine Entsolidarisierung mit Arbeitskämpfen stattfindet. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich erschreckend finde und unlogisch. Weil die Leute sehen, also ich finde es logisch aus mehreren, also aus wie das da kommen könnte, aber ich finde es unlogisch, dass man so denkt. Wenn man einmal kurz sich hinsetzt und innehält und mal kurz darüber nachdenkt. Weil alles, was Entsolidarisierung bedeutet und alles, was eine Entorganisierung bedeutet, spielt am Ende dem Kapitalismus und den Firmen in die Hände. Es gibt nichts, was Kapitalisten mehr fürchten und hassen als Gewerkschaften und organisierte Arbeitende. Nichts. Deshalb ist es in den USA auch vollständig normal, dass Union-Busting betrieben wird, dass in Deutschland auch, also das wird gerne versucht immer wieder und dann wird das durchgeklagt und dann dauert dieses Klagen 5-6 Jahre und dann sagt am Ende das oberste Arbeitsgericht, ja, das hättet ihr gar nicht verbieten dürfen, diese Betriebsratswahl, liebes Unternehmen, du. So, wenn die Gewerkschaften jetzt mächtiger sind, als sie aktuell sind, wäre das, vielleicht etwas zu beschleunigen. Dass die Leute auch sagen würden, so, okay, hier wird gesagt, wir dürfen hier nicht einen Betriebsrat gründen. Gut, dann streiken wir halt mal. Ne? Dann fragen wir mal, ob unsere Gewerkschaft sagt, ja, hier streiken. So, wenn alle streiken können, geil.
Man muss ja auch übrigens mal daran erinnern, dass wir leben ja, also in Deutschland haben wir durch eine Vergangenheit, durch vergangene Arbeitskämpfe, also das, was wir jetzt haben an Rechten für Arbeitnehmer, ist überhaupt erst durch Arbeitskampf normal geworden. Das darf man ja nicht vergessen, dass die Gewerkschaftsbewegung losging, als man kaum einen Tag in der Woche frei hatte. Also mal die Woche durchgearbeitet. Also
man ist nach Hause gekommen zum Schlafen.
Genau, man ist nach Hause gekommen zum Schlafen, hat für kaum Geld gearbeitet. Also das hat gereicht, um zu essen und abends
am nächsten Tag
das
wieder auf der Arbeit zu erscheinen.
Und dann vielleicht abends oder am Wochenende gerade. Also es gab kein ganzes Wochenende. Also 6 Tage Minimum, oft auch 7. Und dann hast du das gerade noch so gereicht, dich vielleicht am Abend noch voll zu saufen, um ein bisschen was davon zu vergessen. Und dann dafür hat das Geld gereicht und dann hast du 12 Stunden Tage oder mehr gehabt. Und Leute wurden, also es gab ja mehrere Fälle, wo ein Haufen Arbeiter gestorben sind, weil sie eingeschlossen wurden, damit sie nicht rausgehen können und dann hat es gebrannt, upsi. Und also aus so einer Welt ist ja die Gewerkschaftsbewegung entstanden und dass wir überhaupt eine 40-Stunden-Woche haben, das ist ja alles hart erkämpft worden. Und die Debatte darum damals, das darf man auch nicht vergessen, war schon immer sehr ähnlich wie heute. Also die Begriffe mit, ja, wir können uns das nicht leisten, die Wirtschaft bricht zusammen, wenn wir den Leuten jetzt 10-Stunden-Tag geben. Das waren schon immer diese Argumente. Irgendwie ist die Wirtschaft immer noch nicht zusammengebrochen. Leider. Aber es ist halt schon ein bisschen lustig, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie debattiert wurde über Forderungen von Gewerkschaften vor vielen Jahrzehnten und wie ähnlich das zu heute ist. Und obwohl wir Gott sei Dank diese Forderung damals durchgesetzt haben, ist das auch nicht eingetreten. Trotzdem wird heute immer noch mit dem Teufel an die Wand gemalt. Und natürlich wird es das, weil die Leute, die diese Narrative verkaufen, dass Gewerkschaften böse sind und die mal aufhören, alles zu fordern und das geht kaputt, man kann das nicht leisten, das sind natürlich die davon profitieren, wenn die Gewerkschaft schwach ist und denen es schadet, wenn die Gewerkschaft stark ist und sich durchsetzt. Und natürlich erzählen die einen dann, wir können uns das gar nicht leisten. Die sind ja so frech. Die wollen weniger arbeiten und mehr Geld. Das geht nicht.
Nee. Und ich glaube, dass wir aktuell bei dem Narrativ angekommen sind. Also es war schon immer so, dass Also, nein, beziehungsweise nicht immer. Aber schon sehr lange Zeit ist es jetzt so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwann in den frühen 2000ern angefangen hat mit unserem lieben Schröder und der damit einhergehenden Neoliberalisierung der Sozialdemokratie. Und dass damals und in dieser gesamten Zeit, wo die Leute sich immer weniger organisiert haben, es sagbarer wurde, dass Gewerkschaften blöd sind. Und ich habe dazu Zahlen rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, also gefühlsmäßig ist es natürlich so, Gewerkschaften werden kleiner als immer schon. Und dann habe ich mir gedacht, so, wie ist das eigentlich so organisationsgradmäßig? Also wie viel Prozent der Menschen sind überhaupt organisiert? Ja? Und naja, da muss man sich die also ich habe jetzt nur die DGB-Zahlen rausgesucht, weil alles andere war wüst, aber die DGB ist auch mit Abstand die größte Gesamtgewerkschaft in Deutschland. Mhm. Also mit allen Mitgliedsorganisationen. Enthält
zum Beispiel Verdi und die IG Metall, was ja so zwei sehr große
die größten beiden sind, ja, korrekt. Allein die sind, glaube ich, schon mehr als die Hälfte der Leute. Ja, auf jeden Fall habe ich eine Entwicklung gefunden. So 1994 haben wir angefangen mit 37,8 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Mhm. Ne, nur die Zahl mal merken. Im DGB waren organisiert 6 Millionen Leute. Mhm. So, das heißt Organisationsgrad ungefähr 15,9%. Das wurde dann bis 2000, also weniger, 2% weniger bis 1997, dann wurde es nochmal 2% weniger bis 2000, dann wurde es nochmal weniger bis 2002, da waren wir dann bei noch 11%, also 39 Millionen Erwerbstätigen und 4,4 Millionen Menschen. Ne? Also alleine die absolute Zahl ist ja auch, also bei solchen kleinen Zahlen ist es vielleicht auch ganz, also kleine Zahlen im Millionenbereich, ist ja auch wichtig zu sehen, 1,5 Millionen Menschen weniger haben sich in 6 Jahren sind das 1,5 Millionen Menschen weniger geworden, die sich organisiert haben. In 6 Jahren. So. Und das ging dann, dieser Abwärtstrend, ist kontinuierlich gewesen, bis wir dann 2012 nur noch 4,1 Millionen Leute hatten, die sich organisiert hatten, aber fast 42 Millionen Erwerbstätige. Ergo, wir waren unter 10% Organisationsgrad im DGB. Das ist wenig im Vergleich zu den fast 16, bei denen wir waren, ne? So. Mhm. Naja, so, dann kam zum Glück 2013 ein Sprung, da sind 1 Million Menschen der Verdi beigetreten und 400.000 der IG Metall. Ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr im Kopf, warum das so war. Ich glaube aber, das war gut. Ja. Weil dann waren wir auf einmal wieder bei einem Wert von dem, der höher ist als der
1994. Also in den USA zum Beispiel gibt es ja auch immer noch ein leichtes Wiedererstarken der Gewerkschaftsbewegung, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich würde vermuten, dass da insgesamt eher schlechter ist als hier der Organisationsgrad. Aber ich meine, man hat so ein bisschen mitbekommen, dass zum Beispiel Autoren, Gewerkschaft hat ja zum Beispiel lang gestreikt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt aufgehört hat. Oder ich glaube, um Tesla herum gab es auch so ein bisschen, der war ja auch immer sehr stark gegen Gewerkschaften, wenig überraschend. Also da so ein paar Stellen, an denen bei den Autoherstellern, da gab es auch einige Streiks und einige Erfolge der Gewerkschaften, die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen verbessert haben, vor relativ kurzer Zeit. Weil ich glaube halt auch, an vielen Stellen ist das so ein bisschen, wenn es wieder schlimmer wird, weißt du, ich glaube, einer der Gründe, warum die Gewerkschaftsbewegung schadet sich in gewissem Sinne natürlich selber. Weil ein großer Erfolg von Gewerkschaften ist es natürlich, wenn ihre Forderungen dann Gesetze gegossen werden, zum Beispiel die maximale Arbeitszeit. Das ist ja auch etwas, was Gewerkschaft und Streiks und der Arbeiterbewegung zu verdanken ist, ja. Dass 40 Stunden die Maximalwoche im Gesetz steht. Aber sobald es dann halt im Gesetz steht und irgendwann normal und selbstverständlich ist in den Köpfen der Leute, dann wird natürlich das Bedürfnis der Leute in Gewerkschaften, das ist natürlich Aufwand, das kostet Geld. Du musst ja, du musst ja in die Streikkasse zahlen und so weiter, wird natürlich geringer. Also der Erfolg der Gewerkschaftsbewegung schadet natürlich ihr selber, weil die Leute mit besseren Arbeitsbedingungen weniger Grund haben, sich dort zu, die sich auch zu organisieren.
Ja.
Und
ja,
wenn es dann wieder schlimmer wird, zum Beispiel durch Inflation und politische Probleme und dadurch, dass halt wenige Leute organisiert sind, dann wird auch irgendwann das Interesse wieder größer. Und ich glaube, durch die Inflation der letzten Jahre und so generell die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt ist es für viele Leute wieder die Schwelle erreicht, wo es schlimm genug ist, dass sie wieder von sich aus Interesse an Gewerkschaften entwickeln.
Ja, wir haben tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit im Jahr 2023 wieder einen Anstieg, also einen Gesamtanstieg an Personen, die dem DGB organisiert sind, seit 2013. Also der Organisationsgrad ist trotzdem gesunken, das muss man dazu sagen. Also nicht viel, aber er ist gesunken. Was definitiv daran liegt, dass unsere Erwerbstätigenzahl stärker gestiegen ist, als die Menschen, die dem DGB beigetreten sind. Tja, offensichtlich. Erstaunlicherweise steigt die Erwerbstätigenzahl noch, das wird aber auch nicht mehr lange so sein. Also das wird sehr bald aufhören, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und zwar sehr viele, sehr schlagartig, weil die arbeiten ja auch gerne nicht bis 67, weil sie ja gut Geld verdienen und so viele Überstunden gemacht haben für ihren Chef. Naja, genau, auf jeden Fall, es ist diese Ich-Bezogenheit, die wir angesprochen haben, die durchaus dazu führt, dass die Leute nicht mehr dazu in der Lage sind, also das ist eine These von mir, dass sie nicht dazu in der Lage sind, sich zu organisieren, weil sie der Meinung sind, sie können das auch selbst. Sie können ja selbst in ihre Gehaltsverhandlungen gehen und können selbst sagen, ich möchte mehr Geld haben, sonst gehe ich woanders hin. Das ist eine Form von Selbstwirksamkeit, die man hat. Ja, weil man glaubt, ich kann das selber schaffen, weil man ja dein ganzes Leben lang nur gelernt hat, ja, hier, wenn du nur hart genug für etwas arbeitest und für was kämpfst, dann schaffst du das auch. Ich brauche die Hilfe nicht, ist natürlich arg problematisch. Ja, weil es ist leichter, mit anderen Leuten, die organisiert sind, zu kämpfen für bessere, mehr Geld, als es alleine zu tun.
Also selbst wenn man das kann, weil man in einer Branche ist, wo man oder weil man weit oben auf der Karriereleiter schon ist, dass man nicht unbedingt einfach ersetzbar ist, gibt es eigentlich keinen Fall, wo nicht mit anderen gemeinsam organisiert, mit anderen Menschen im Rücken, durch die Gemeinschaft gestärkt, man nicht noch bessere Verhandlungsmacht hatte. Und dazu kommt, was mich ja besonders ärgert an dieser Sache mit, du musst nur hart genug arbeiten, ist, und dann kriegst du das Geld davon selber, das sind ganz zwei verschiedene Angehenspunkte. Wenn ich hart arbeite und dann gibt der Chef mir mehr Geld, dann verlässt sich das darauf, dass der Chef mir aus Respekt und aus von herab, also es ist ein Verständnis des Chefs als wohltätiger Monarch oder
ja, bisschen.
Oder der Firma als, weil die Firma sagt mir, Untertan, arbeite hart und ich werde dich entlohnen. Das ist aber kein Ersatz dafür, dass man selber durch Organisation dafür sorgt, dass der das muss. Also das ist der Unterschied zwischen zwischen einem wohltätigen und gnädigen König und einer Demokratie. Also und deswegen ersetzt das eine das andere nicht, weil vielleicht hat man ja sogar einen Chef, der der Überzeugung ist, Arbeit muss entlohnt werden und das ist das Richtige und dadurch sind die Leute auch motivierter. Das ist ja schön und gut, aber was ist, wenn der nächste Chef ein Arschloch ist? Wie die vielleicht, also, oder halt einfach der Shareholder Value denkt, den kann er besser erhöhen, indem er die Leute unterbezahlt. Also das Hoffen darauf, dass der Chef meine harte Arbeit großzügig entlohnt, ersetzt nicht, dass ich hingehe und sage, Chef, gib mir Geld oder wir streiken. Das ist halt die selber die Macht, die Kontrolle über das eigene Leben zu nehmen. Und eigentlich ist deswegen in meinem Verständnis von Individualismus gewerkschaftliche Organisation umso wichtiger, weil ich verstehe darunter, dass man die Individuen Macht gibt und die Macht, die Kontrolle über das eigene Leben halt auch, dass man da die Kontrolle nicht an den Chef abgibt und hofft, dass der einem Geld gibt.
Ja.
Sondern
ja.
Man sorgt halt dafür, man nimmt es sich halt, was man verdient ja. hat.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder so die Ideen, ja, also Theorien darüber, warum organisieren sich die Leute denn nicht, wenn es ihnen so schlecht geht?
Ja, also, ja dafür sorgen die Medien.
Ich postuliere aktuell, ja, den Leuten geht es gerade ziemlich scheiße. Also Leute, die in einer abhängigen Lohnarbeit sind, die am untersten Ende des Gehaltsspiegels liegen, die sagen, denen geht es richtig scheiße. Also denen geht es wirklich schlecht. Weil diese Leute haben tatsächlich eventuell noch einen zweiten Job, um sich ein gutes Leben leisten zu können oder irgendwie ein Leben leisten zu können.
Ja, wir haben die Inflation erwähnt, wir haben noch gar nicht die Wohnpreiskrise erwähnt, so nebenbei.
Ach so, ja, das macht die Sache nicht besser. Ja. Genau, weil Vermieter sind ja der Meinung, dass Inflation bedeutet, dass ihre Wohnungen mehr wert sind, was halt also vollkommener Quatsch ist, weil Wohnraum nicht zum Inflationswarenkorb gehört. Aber naja, sei es drum, dass sie besser mal in die Schule gehören, das wissen wohl alle. und ich glaube halt, dass es viel daran liegt, dass die Leute, weil sie eben so ausgelaugt sind von ihrem Job, von ihrer Verfügbarkeit, die da ist, von dem Stress, den sie haben, den gesamten Umständen, ne, der gesellschaftlichen Situation, wenig Zeit dafür haben, sich zu organisieren.
Klar, das ist auch Teil des Modells, dass genau, die das Leute halt dadurch stillgehalten werden, auch politisch, nicht nur gewerkschaftlich.
So, und wenn die Leute halt damit beschäftigt sind, sich in ihrer Freizeit so weit zu entspannen, dass sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheinen können, ja, und das ist die Maxime des jedem Tag, wenn du 40 Stunden die Woche knüppelst, ja, dann am nächsten Tag gehst du da wieder hin. So, diese Perversion, dass du zwei Tage die Woche frei hast, ja, und so ein 9-to-5-Job, ja, bedeutet ja nicht 9-to-5, so, weil du hast ja mindestens dann eine halbe Stunde Pause, ja, also ist es schon mal eher ein 8.30 Uhr bis 5, so, dann kommst du nach Hause, bist du erstmal müde, weil ist ja schon ganz schön anstrengend. Produktiv ja. warst du wahrscheinlich die letzten zwei Stunden eh nicht mehr, aber naja, sei es drum. Und das jeden Tag, und du kommst jeden Tag nach Hause und bist jeden Tag damit konfrontiert, dass das Geld eventuell am Ende des Monats nicht mehr reicht.
Genau, also das ist so etwas, was, glaube ich, Menschen, die aus einem wohlhabenden Hintergrund kommen, glaube ich, oft nicht drüber nachdenken. So, wenn ich das in der Debatte höre, dass es halt auch enorm emotionale und mentale Energie kostet, wenn man halt, also den Luxus zu haben, sich nicht darüber Gedanken machen zu müssen, dass man ja. nächsten Monat vielleicht aus der Wohnung fliegt. Dann ja. hat man, also das ist Luxus. Ja. Also wenn man halt dauerhaft auch davor steht, vor dem Existenzverlust oder zum Beispiel überhaupt einfach Dinge kaufen zu können, wenn die Waschmaschine kaputt ist und man kauft halt einfach eine neue, ist das ein großer Luxus. Jemand, der Mindestlohn verdient, der muss vielleicht erstmal gucken, scheiße, wo finde ich eine gebrauchte möglichst billig? Und das ist halt alles auch mehr Zeit, einfach hinzugehen und etwas zu kaufen und fertig damit sein, das ist ja auch überhaupt ein Luxus. Das heißt, nicht wohlhabend zu sein, hat oft auch noch zusätzliche Zeitkosten, die halt die Leute ja. auch daran hindern, im Zweifelsfall besser zu verdienen, weil sie nicht die Energie haben oder die Energie haben, jetzt auch noch den Job zu wechseln oder so. Also wenn du gerade so deine Familie, gerade so die Wohnung bezahlen kannst, dann gehst du vielleicht nicht und kündigst und suchst dir einen besser bezahlten Job.
Nö. Also warum überhaupt? Das wäre ja das Risiko
an sich. Richtig, überhaupt das Risiko und die Energie zu haben, um sich politisch zu engagieren, um sich gewerkschaftlich zu engagieren, um vielleicht einen besseren Job zu finden, überhaupt diese Energie zu haben, das ist schon ein Luxus. Wenn man halt einen wohlhabenden Hintergrund hat oder halt die Sicherheit hat, dann denkt man da vielleicht nicht drüber nach, dass jemand anderes einfach noch viel mehr Energie dafür braucht, überhaupt zu überleben.
Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das haben die Leute ja früher auch geschafft, dass sie noch 10 bis 12 Stunden die Woche gearbeitet, den Tag gearbeitet haben. Da war das Leid
noch größer. Und da hat man vielleicht auch weniger im Leben noch zu tun.
Genau, ich bin auch da der Meinung, ja, Verelendung ist also eine sehr extreme Verelendung ist auch wieder ein Motor für revolutionäre Veränderungen und zwar auch einen hohen Organisationsgrad. Aber ich glaube, wir sollten es nicht so weit kommen lassen, dass es uns wieder allen so schlecht geht, dass wir uns alle organisieren müssen, weil wir sonst wirklich verhungern.
Ja.
So, das, das sollte nicht passieren. Deshalb, in so eine böse Gewerkschaft einzutreten, wie es immer, also wie es inzwischen sogar linke Medien oder vermeintlich linke Medien hinbekommen darzustellen, ist vielleicht ein sehr guter Weg, um einfach so zeigen, ich bin solidarisch, ich möchte Teil davon sein und möchte zeigen, so, liebe Kapitalisten, ich organisiere mich, weil ich mich vor eurer Willkür schützen möchte. Und eine Gewerkschaft ist in dem Sinne nichts anderes als eine Versicherung, weil sie dich unterstützt, wenn es hart auf hart kommt.
Ja.
Und da ist diese Solidarität. Ja, und deshalb rede ich auch vom DGB und nicht vom DBB, also dem Deutschen Beamtenbund und den komischen Gewerkschaften, gelben Gewerkschaften, die da drunter sind. Die GDL übrigens auch keine rote Gewerkschaft, die ein solidarisches Prinzip hat, in dem Sinne, aber schon eine von den linkeren Gewerkschaften im DBB. Und diese Solidarität unter diesen Gewerkschaften im DGB ist extrem hoch. Und ich würde behaupten, dass die allerwenigsten Menschen, die im DGB sind, zu denen gehören, die sagen, ja, jetzt streiken die schon wieder. Ja. So. Ja, aber das ist diese Minderheit von Menschen, also wie gesagt, Organisationsgrad ungefähr 12,3% im DGB. Diese 12,3% der arbeitenden Bevölkerung sind so leise, weil sie sich ja nicht beschweren. So, sie können natürlich Solidarität ausdrücken, das tun sie auch in der Regel, indem sie einfach sagen, so, ja, nö, finde ich okay, ich habe da kein Problem mit. Ja, das auch teilweise am Arbeitsplatz zu tun, zu sagen, so, hier, wenn wieder bei der Mittagspause wieder gesagt wird, hey, wird ja wieder gestreikt, die arbeiten ja alle gar nicht. Dann mal zu sagen, so, nee, finde ich gut eigentlich.
Also das
ich finde das gut, wenn Leute mehr Geld fordern, weil sie hart arbeiten. So. Das muss man sich trauen. Das schafft man, wenn diese Meinung Gewerkschaft cool nicht so unpopulär ist, dass man dafür irgendwelche Probleme von erwarten kann.
Also ich glaube, das ist durchaus ein Failing unserer Medien, dass halt, wie über solche Streiks auch berichtet wird, dass so negative Einstellung zu den Gewerkschaften da ist. Ich glaube auch, das ist so ein klassischer Fall von, hör mal, mir geht's doch auch scheiße, warum soll es euch besser gehen?
Ja.
Ich habe das noch mitbekommen, also bei manchen Leuten, die dann so sagen, ja, also früher, da hat man ja noch und heute dann diese ganzen Gewerkschaften und jetzt will niemand mehr. Also das ist so ein bisschen die Einstellung, ich gehe doch auch zur Arbeit und motz nicht rum, also warum wollt ihr es denn besser haben? Das ist halt nicht zielführend. Die Lösung ist für dieses Problem ist halt, geh halt selber hin und fordere bessere Bedingungen. Es hindert dich niemand daran, außer dir selber. Und das halt dann den Leuten zu missgönnen, dass sie das Beste, also die GDL, also was jetzt, also dass der Wieselski jetzt gerade irgendwie missverstanden haben will, was im Angebot stand, ist natürlich trotzdem peinlich. Aber die Aufgabe der GDL an der Stelle ist, das muss man sich immer bewusst machen, genau eine Sache. Das Beste für die Mitglieder rausholen. Und wir können auch nicht, also deswegen finde ich es halt auch affig, wenn dann Verkehrsminister um die Ecke kommen und sagen, ja, jetzt muss aber wieder der Zug fahren, weil die GDL macht genau das, was sie machen soll. Und das ist auch...
Sie macht ihren Job.
Sie macht ihren Job.
Zum Verkehrsminister.
Sie macht ihren fucking Job, im Gegensatz zu dir, Verkehrsminister. Exakt. Also wenn der Verkehrsminister hingeht und sagt, die Züge fahren nicht, was soll denn das? Dann frage ich, ja, Verkehrsminister, die Züge fahren nicht, was soll denn das? Also die GDL hat einen Job, das beste Angebot für die Mitglieder rauskommen. Ich glaube tatsächlich, gerade was Wieselski gerade macht, ist für die Mitglieder nicht unbedingt die beste Lösung. Also muss auch bewusst sein, dass es irgendwann nicht gut ist, wie auch immer, das müssen wir jetzt nicht in dem Detail ausdiskutieren.
Ja, nee.
Aber das macht sie auch mit dem überwältigenden Rückhalt der Mitglieder, das darf man nicht vergessen, es gab ja eine Abstimmung zu den Streiks, die überwältigend positiv ausging. Die Leute stehen also dahinter und das kann ich auch verstehen, weil sie wollen halt das Beste rausbekommen und das ist ja auch ihr gutes Recht. Ich gehe auch nicht in eine Gehaltsverhandlung mit meinem Chef und sage, ja, also ich hätte schon gern mehr Geld, aber wenn du mir jetzt das halt nicht geben willst, dann ist schon okay. Ich meine, ich weiß, ich kann jetzt nicht so viel fordern, sondern ich versuche, also wahrscheinlich, also wenn ich mich das dann traue, vielleicht bin ich auch zu schüchtern, aber das ist jetzt mein Problem. Aber prinzipiell gehe ich natürlich mit dem Gedanken raus, für mich das Allerbeste rauszuholen. Und mehr ist auch nicht meine Verantwortung an der Stelle. Der Rest ist der Verantwortung der anderen. Und deswegen, also die GDL macht, die Gewerkschaft macht, was sie machen soll. Dass die Zugfahrenden darunter leiden, ist natürlich schade. Finde ich jetzt auch nicht toll, muss ich sagen. Ich fahre auch Zug. Aber ich meine, ich finde es gut. Also ich stehe halt dahinter. Das ist das, was wir mit Solidarität meinen. Wenn dort Leute versuchen mehr zu, ich gönne denen dieses Geld, weil ich meine, Lokführer, also das wird auch immer ein härterer Job, weil die Bahn haut ja, also wo früher viele Leute im Zug waren, ist heute, oder zwei Zugfahrer und 12 Mitarbeiter sind, das ja heute nur noch zwei oder so und nur ein Zugfahrer für 1000 Leute in einem Zug. Also das wird damit auch immer härtere Arbeit, wenn die Züge Verspätung haben, sind übrigens auch die Leute später zu Hause etc. pp. Schichtarbeit ist echt scheiße und ungesund. Also, dass die auch weniger Stunden haben wollen in ihrer Schichtarbeit, kann ich völlig verstehen. Und ich stehe hinter denen, dass sie alles tun für ein möglichst gutes Angebot.
Und ich glaube auch, dass die Leute durchaus auch, also wenn sie weniger arbeiten müssen insgesamt, würden sie ja auch durchaus dazu in der Lage sein, mehr Schichtarbeit zu machen. Also zum Beispiel mal eine Nachtschicht zu machen mehr.
Ja.
Das ist also, nur so, also vielleicht ein Hot Take.
Aber, ich möchte auch noch ein Hot Take machen, nämlich folgendes. Lieber Verkehrsminister, wenn du der Meinung, also liebe FDP, also da kamen ja auch wieder Leute mit Einschränkung des Streiks. Tipp, wir müssen überhaupt gar kein Gesetz ändern, wenn wir den LokführerInnen das Streikrecht wegnehmen müssen, weil wir der Meinung sind, das ist kritische Infrastruktur, die sollte nicht bestreikt werden. Ja. Das hatten wir sogar schon mal in Deutschland umgesetzt. Ja, ja. Man nennt das, die Bahn zu einer Behörde machen und die LokführerInnen verbeamten. Das waren das mal Beamte wild. Und Beamte haben kein Streikrecht, weil man nämlich sagt, ihr seid kritische Infrastruktur, ihr dürft nicht streiken, dafür könnt ihr dann halt den Weg über die Politik gehen. Dafür gibt es ein Framework.
Und Beamte haben ja auch andere Vorteile noch.
Ja.
Also lohnmäßig sind die ja angeglichen inzwischen, alle an irgendwelche Tarifverträge, weil man sich sagt, okay, wir haben so wenig Beamte, wir müssen das ja irgendwie angleichen. Aber auch Pension von Beamten, hui. Also das kriegst du mit einer gesetzlichen Rentenversicherung niemals.
Aber das ist es halt.
Das kostet Deutschland richtig viel Geld.
Aber wenn man sich das nicht leisten können will, dann muss man auch damit leben, wenn die Leute streiken. Das ist das Entweder-Oder. Ja. Entweder man gibt denen diesen Beamtenstatus oder sie dürfen halt streiken. Dazwischen ist man halt selber schuld.
Ja, in den nächsten 20 Jahren gehen übrigens einige Leute, die verbeamtet sind, in Rente. Also Pension dann. Was übrigens sehr teuer ist für den Staat, weil der Staat muss denen ja ihre Pension bezahlen. So, und zwar nicht so wenig. Also das ist wirklich nicht wenig Geld. So, und deshalb sagt man so, wir verbeamten man nicht, das wird ja irgendwann teuer.
Also da jammern auch immer alle drüber.
Muss man sich überlegen, kann sich ein reiches Land wie Deutschland das leisten?
Kann man schon.
Können sie vielleicht auch einfach sagen, wir, irgendwelche anderen Modelle finden, als das, mit das irgendwie anders zu finanzieren, aber das ist nicht Thema.
Aber da sind auch immer alle sauer auf die Beamten. Aber ich möchte daran anmerken, dass auch viele, viele große Arbeitgeber Programme haben für eine betriebliche Altersvorsorge, eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Und damit motzt man auch nicht rum.
Nee. Und wo wir bei Tarifverträgen waren.
Ja.
Das habe ich gerade noch mal ganz schnell nachgeguckt, weil mir das kurz gerade in den Kopf gekommen ist. Wie hoch denn der Anteil von Menschen ist, die einen Tarifvertrag haben. Und wie sich das in der Zeit verändert hat. Naja, keinen Tarifvertrag hatten 1998 so 25, 26, 27% keinen Tarifvertrag.
Mhm.
Einen Tarifvertrag, Branchentarifvertrag oder Firmentarifvertrag, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also es gibt ja Firmen, die haben eigene Tarifverträge, es sind aber nicht so viele. Branchentarifverträge sind Verträge sind üblicher und decken auch meistens natürlich mehr Leute ab, weil es eine ganze Branche ist. Waren dann halt natürlich der Rest. Und inzwischen 2022 sind wir angekommen bei ungefähr 50% der Menschen haben keinen Tarifvertrag und die anderen 50 schon. So. Ups. Das ist im früheren Bundesgebiet. Ne? So, im Osten ist es noch schlimmer. Also im Osten gab es auch 98 deutlich mehr Leute, die keinen Tarifvertrag hatten. Das lag definitiv daran, dass Westdeutschland in Ostdeutschland sehr, sehr viel privatisiert hat und mit irgendwelchen ganz komischen, shady Sachen dann argumentiert hat, ja, wir können hier keinen Tarifvertrag machen, weil wir sind ja im Osten. Ja? Und heutzutage ist das immer noch so. Also da sind über 50% der Menschen, die keinen Tarifvertrag haben. Das ist natürlich auch ein
die Individualisierung.
Problem. Weil die Leute jetzt denken so, ja gut, ich habe keinen Tarifvertrag, warum soll ich in eine Gewerkschaft? Das ist insbesondere bei InformatikerInnen ist das, glaube ich, ganz übel. Also ich glaube, das ist eine der Branchen, die am allerwenigsten organisiert ist. Also das ist
ja, so eine
Behauptung von mir.
Fairerweise ist, glaube ich, da auch, man muss dazu anmerken, also noch ist halt ja. das ein Arbeitnehmermarkt, ja. Ich fürchte, aus den USA sehen wir gerade, dass der Winter ein bisschen dreht. Aber natürlich kann man deutlich besser individuell verhandeln, wenn man halt in einem Markt ist, wo die Arbeitgeber händeringend danach nach Leuten suchen. Dann werden die nicht Nein sagen, fuck you. Aber natürlich könnte man trotzdem davon profitieren.
Ja, weil ich meine, es ist ja auch durchaus so, dass Leute wollen zum Beispiel nicht TVL oder TVÖD wollen Leute oft, also InformatikerInnen oft nicht rein, weil es weniger Geld gibt als in der freien Wirtschaft. Nun, was kann man machen? Sich organisieren und einen Tarifvertrag für eben diese Branche machen. Ja? Dann könntest du immer noch sagen, okay, hier, ich bin jetzt zwar nicht spezifisch in der Branche von IT-Softwareentwicklung, aber ich bin halt ITler, mache Softwareentwicklung in einer anderen Branche. Bitte bezahlt mich so. Und kann sagen, das ist das, was man bekommt. So, ich kann halt auch zu einem Softwareunternehmen gehen, wenn ihr mich haben wollt, könnt ihr mich so bezahlen oder vielleicht ein bisschen besser. So, deshalb, ne, Tarifverträge, Organisation, wichtig. Wenn man sich halt eben irgendwie organisiert, kann man für einen Tarifvertrag kämpfen und muss nicht diese individuelle Verhandlungsposition einnehmen, die immer schwächer ist. Die immer schwächer ist als eine gemeinschaftliche.
Ja. Absolut.
Also es ist, glaube ich, ein No-Brainer, dass das so ist. Also,
ja. Also selbst wenn ihr in einer traditionell unorganisierten Branche wie in der Informatik seid, ist eine Gewerkschaftsmitgliedschaft absolut zu empfehlen.
Das war mal anders tatsächlich. Also EDV damals waren in der Regel bei IG Metall organisiert.
Lol.
Das war halt historisch so gewachsen, weil es meistens aus der Informations- und Nachrichtentechnik kam und das waren oft ElektrotechnikerInnen und die sind oft in der IG Metall. Wir haben aber eine Dienstleistungsgesellschaft, IT ist überall.
Gewerkschaft.
Dementsprechend, keine Gewerkschaft sieht sich so richtig zuständig für InformatikerInnen, das ist auch ein Problem, aber man fährt in der Regel nicht schlecht damit, wenn man dann in die Verdi geht. So,
Jonas kann euch auch werben.
Ja, ich kann mein Schneeballsystem kommt in die Gewerkschaft. es ist halt am Ende führt dieser niedrige Organisationsgrad definitiv dazu, dass Löhne und Arbeitsbedingungen schlecht bleiben, beziehungsweise sich nicht verbessern. Außer für die, die sich eben selbst drum kümmern. Das ist wieder Individualisierung und meiner Meinung nach problematisch, weil nicht alle Personen die Kapazität und Fähigkeit dazu haben, für ihre Besserstellung irgendwie zu kämpfen.
Ja, und ich finde es doch was Gutes, wenn man zusammensteht, wenn das halt für alle positiv ist. Das ist doch nicht, das ist ja die Individuum ist ja schön und gut, aber warum verstehen wir es irgendwie oft als, oder warum wird es oft als was Schlechtes dargestellt, wenn sich Leute unterstützen? Das ist doch logisch, das ist doch gut. Das heißt ja nicht, alleine schaffst du es nicht, weil du zu schlecht bist, sondern das ist
Solidarität. Und das ist das, was den Leuten eingetrichtert wird. Das ist das Problem.
Halt, das ist das, was ich nicht verstehe. Von denen wird es eingetrichtert, von den Leuten, die davon profitieren, wenn die Leute sich nicht unterstützen.
Ja, und das ist das, was ich genau am Anfang gesagt habe. Ich kann nachvollziehen, wie die Leute da hinkommen, dass sie sagen, nee, ich organisiere mich nicht, brauche ich nicht. Aber ich verstehe nicht, wie das sein kann, wenn die noch nur einen Moment darüber nachdenken. Weil einen Moment darüber nachzudenken bedeutet, ist doch eigentlich besser, wenn ich nicht alleine kämpfen muss für meine bessere Arbeit.
Ja.
Und mich damit zufrieden geben muss. Und da muss ich auch nochmal, möchte aber mal explizit sagen, wenn es um individuelle Verhandlungen geht, dann ist es nachweislich so, dass Frauen weniger gut bezahlt werden und mit weniger guten Verhandlungsergebnissen aus den Gehaltsverhandlungen rausgehen, obwohl sie die gleiche Arbeit machen wie ihre männlichen Kollegen. Weil Chefs in Deutschland immer noch sehr häufig männlich sind oder, wenn es dann Frauen sind, häufig diese auch eine solche, naja, also internalisierter Sexismus existiert, das
ja, also man muss auch.
Das ist ein Thema für was anderes. Diese Frauen werden grundsätzlich weniger ernst genommen und werden auch grundsätzlich, wenn sie Verhandlungen haben, wenn sie sagen, ich möchte mehr Geld haben, dann sagen diese Chefs dann so, ja, Schätzchen.
Das ist. Was daran ganz lustig ist, das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel für diese Individualisierung, weil nämlich oft werden ja auch von Firmen, also es ist heute ja Frauenkampftag übrigens, passt
ach so,
also.
Ja,
werden ja die Frauen, die es geschafft haben, als Beispiel, guck mal, wir sind gar nicht systemisch sexistisch, weil diese Frau hat es ja geschafft, aber es ist halt nicht irgendwie die Lösung für Sexismus, wenn wenn da eine Frau hingeht und durch enormen Aufwand und vielleicht durch eine schon beeindruckend, also ich will das ja gar nicht kleinreden. Also
nein.
Ich finde das beeindruckend, wenn man halt in dieser Männerwelt von schleimigen CEOs das dann in den Vorstand schafft. Das ist ja, aber das heißt ja nicht, dass es fair wird dadurch, weil die Männer, die dort sind, die mussten nämlich im Zweifel nicht durch diese gleiche Welt durch, wo sie von Männern, die nichts von Frauen halten, auf sie herabgeblickt wurde, wo sie sich gegen durchsetzen mussten. Und das ist halt auch ein klassischer Fall, wo der individuelle Fall genommen wird. Guck mal hier, die Frau hat es ja geschafft, um zu sagen, wenn du es nicht geschafft hast, liegt das nicht daran, dass wir sexistisch sind, sondern du bist halt einfach nicht, du warst einfach nicht gut genug. Und dadurch folgt ja dann auch aus dieser Logik, wenn in unserem Vorstand in der Firma 80% Frauen Männer sind, dann sind halt einfach Frauen am Allgemeinen döver oder nicht so
oder
ehrgeizig
nicht so
wie Männer, nicht so
naja,
fähig wie
Männer.
Naja, die
kriegen ja immer noch Kinder, ne?
Genau, und dann wird also der einzelne Fall der Frau, die überdurchschnittlich war, genommen als zu zeigen, es gibt gar kein Problem und es wird halt völlig vergessen, dass die Männer, die dort sind, eben nicht so überdurchschnittlich sein mussten und dass das ja das systemisch Sexistische ist. Ein klassisches Beispiel, genau dasselbe ja. Problem eigentlich, also genau dieselbe unehrliche Argumentation, wie wir am Anfang schon hatten, beim allgemeinen Erfolg, unabhängig vom Geschlecht. Also das funktioniert ganz ähnlich, dass man hier diese individuellen Fälle herausstellt und damit jegliche systemische Probleme wegleugnet.
Ja, und nochmal, um zu zeigen, dass alle es schaffen können, also ich hier mal positiv rausgehen aus dieser Folge, alle können es schaffen, schaut euch an, die reichste Frau der Welt, Deutschlands, Susanne Klatten, die hat es auch geschafft. Ja, die ist auch.
Die hat auch geerbt. Nee. Beeindruckend, beeindruckend.
Genau, jede Person kann es schaffen.
Und wow, Zwangsarbeit, wow.
Naja. Und es ist halt einfach ein Problem, wenn Leute sich nicht organisieren, nicht sich hineinfühlen in die Sorgen von anderen arbeitenden Menschen und ihre eigenen Probleme sehen als eventuell eigene Fehler oder eine eigene Unfähigkeit, können sie dieses, und jetzt sage ich ein Wort, Klassenbewusstsein nicht bilden. Natürlich ist das Proletariat, was Marx beschrieben hat, ein anderes als das, was wir heute als Proletariat verstehen können oder arbeitende Bevölkerung verstehen können. Eine andere, breitere Masse, die weniger homogen in der Fabrik steht und dort wirklich 12 Stunden am Tag knechtet. So, nein, das ist nicht mehr das, was das Proletariat ist. Klassenbewusstsein
Proletariat
muss
ist
man
auf TikTok und denkt, sie muss nur hart genug arbeiten und dann fährt sie auch 3 BMWs.
Ja, das ist leider das Problem. Ja, die Identifikation mit dieser, mit der unterdrückten Klasse findet nicht statt. Und das ist ein Problem. Man will auch nicht
unterdrückt sein. Das fühlt sich irgendwie schlecht an. Ne?
Ja, ja. Und wir individualisieren Unterdrückungserfahrungen immer mehr. Also Linke sind darin auch aktuell sehr, sehr gut, Unterdrückungserfahrungen zu individualisieren. Im Sinne von, ja, ich bin unterdrückt wegen X, Y, Z. Nicht unbedingt hilfreich.
Linke sind wirklich
also das Schlimmste. Also vielleicht für die eigene Person. Aber am Ende ist es so, sich zu begreifen, ja, den Deckel zu finden quasi. Wir sind alle Unterdrückte der herrschenden Klasse. So. Dafür muss man natürlich einen generellen Klassenbegriff haben oder ein gewisses materialistisches Verständnis von der Welt. Das kann man aber lernen. Das kann man Leuten nahebringen, indem man ihnen Solidarität entgegenbringt und zeigt, ja, ich stehe an deiner Seite. Ich bin in einer Gewerkschaft, du bist in einer Gewerkschaft. Unsere Arbeitskämpfe haben zwar gerade gar nichts miteinander zu tun, weil ich verdiene gerade gut Geld. Mein Tarifvertrag ist abgeschlossen worden letztes Jahr, der ist gut. Aber deiner ist seit 5 Jahren schlecht. Ich stehe aber an deiner Seite. Ich bin bereit, dafür zu kämpfen und auch dazu aktiv zu widersprechen, wenn Leute sagen, ja, die sollen mal mehr arbeiten gehen. Ja? Einfach zu zeigen, Solidarität zeigen. Und das führt am Ende dazu, dass Leute verstehen, was sie sind als arbeitende, unterdrückte Klasse. Und wenn wir das nicht tun, gehen wir immer weiter runter, diese Spirale der Schere zwischen Arm und Reich, ja, in dem Sinne, oder der Reallohnverschlechterung, die ja existiert, also mit Inflation und nicht gleich steigenden Löhnen.
Wo ist eigentlich das Geld hin?
Ja, wo ist das hin? Es wird alles teurer, wir kriegen alle nicht gleich viel mehr Geld. Man organisiert sich weniger, weil man sieht ja, das funktioniert alles nicht, was auch immer. Wir haben ein Problem, alles wird schlimmer. Das muss nicht sein. Und ich hoffe, dass der Trend,
man
dass
darf halt, es wird
mehr
halt
Leute der Gewerkschaft beigetreten sind, als ausgetreten oder verstorben sind, dass der sich fortsetzt und dass wir 2024 die Zahlen nochmal erhöhen, und zwar ordentlich. Ich tue meinen Anteil daran, indem ich mein Schneeballsystem hier mache, indem ich sehr viele Menschen werbe für eine Gewerkschaft. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass gesehen wird, dass es viele sind. Ja? Und dass es auch insbesondere junge Leute wieder tun. Weil ich glaube, dass wir ein Problem auch in der Demografie haben, dass, so mittelalte Menschen, ja, Gen Y, nicht so super ist. X, Y, Z. Gen X.
Ja, ja, so
Gen Y ist ein bisschen Millennials. Gen X, die älter sind als Nikolas und ich. Diese Menschen sind oft nicht so organisiert.
Jonas, ich finde das hätte toll, wie du uns jetzt gerade einfach in eine Altersgruppe eingeordnet hast. Du
Hallo.
Opa.
Ich bin immer noch Millennial. So. Ja.
Es wird aber dann besser, wenn man auch bereit ist, die Möglichkeit, sich vorzustellen, dass es besser sein könnte und nicht Leuten, die sagen, wie wäre es denn, wenn wir es besser machen, dann sagt, ich habe es doch auch ausgehalten, jetzt jammer nicht. Und
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Nikolas.
Ja, genau. Also es wird nur dann besser, wenn man auch bereit ist, sich eine bessere Welt vorzustellen und dafür im Zweifel auch was zu tun und insbesondere Leuten, die Dinge tun, um sich ihr Leben zu verbessern, dann nicht vorwirft, sie sollen doch einfach die Schnauze halten und sich nicht so anstellen.
Einfach mehr arbeiten gehen. Ich kriege ja auch nicht mehr Geld. Ich kann ja auch nicht streiken. Warum eigentlich nicht? So, was kann man dagegen tun? In der Gewerkschaft eintreten. Haha. Weil ich bin der Meinung, dass wenn Menschen sehen, dass Gewerkschaften sexy sind, dann auch da beitreten.
Also du solltest einfach ein Model für Verdi werden, sagst du?
Puh, also so ein sexy Verdi-Kalender würde ich machen. Deutschlands heißeste Arbeitskämpfe. Ich wäre dabei. Sign me up.
Ich würde den Kalender kaufen, Jonas, ich sag's dir.
Ja, guck. Und damit würdest du auch was tun, dass die Streikkassen sich füllen und Streiken überhaupt möglich wird. Ne? Weil Streike, also das ist ja auch eine wichtige Sache. Und ja, Gewerkschaftsmitglied sein kostet Geld. Aber das ist wirklich nicht so viel. Ja? Und ihr habt auch einfach dadurch, dass ihr Mitglied seid, in der Regel schon Vorteile. Also automatisch eine Mitgliedschaft zum Beispiel im Mieterverein. Weil, seien wir ehrlich, die allermeisten Menschen, die Arbeitende sind, mieten und haben kein Eigentum. So. Und selbst wenn, naja, geschenkt. Ja. Ein bisschen Rechtsschutzversicherung gibt es, glaube ich, auch. Dann gibt es Rabatte hier und dort und überall. Und am Ende kann man auch teilweise auf sehr günstig an Bildungsfahrten teilnehmen. Das ist auch manchmal sehr schön, muss man nur wissen und sich angucken. Aber ja, es hat eigentlich nur Vorteile. Ich kann tatsächlich keinen Nachteil entdecken, weil so teuer ist es wirklich nicht. Ja. Hast du noch was zu sagen, Nikolas? Oder bist du auch der Meinung, dass wir alle mehr in Gewerkschaften eintreten sollen? Also ich kann nicht in noch mehr Gewerkschaften eintreten, das funktioniert nicht.
Nee, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich denke, da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, und dann würde ich sagen, entlasse ich dich in ein schönes Wochenende.
Ja.
Und bis nächste Woche, Nikolas.
Danke, dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an @systemproblem@podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.